Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 3 Wochen nach dem Amoklauf in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut hat für die überlebenden Kinder und Lehrer die Schule wieder begonnen. Die Jungen und Mädchen werden bis auf Weiteres in einem Gebäude der Nachbargemeinde unterrichtet. Der Amoklauf hatte im Dezember eine heftige Diskussion über schärfere Waffengesetze ausgelöst. Präsident Obama setzte eigens eine Taskforce ein. Aktuelle Zahlen des FBI zeigen nun, dass die Amerikaner im gleichen Monat offenbar deutlich mehr Waffen gekauft haben.
Es dürfte der schwierigste erste Schultag sein, den die Sandy Hook Grundschule je erlebt hat. So normal wie möglich soll er sein, ein Stück Alltag nach dem Trauma. Doch wie soll Normalität einkehren, wenn im Bus Kinder fehlen, die Schule in ein eilends renoviertes Gebäude in der Nachbarstadt umziehen muss, draußen Polizei patrouilliert. Wir wollen ihnen nicht das Gefühl geben, in einem Polizeistaat zu leben, aber sie sollen sich sicher fühlen, Spaß mit ihren Freunden haben und nach vorne gucken können. Das Massaker von Newtown, es hat eine Debatte über die Waffengesetze entfacht. Es hat aber offenbar auch die Zahl der Waffenkäufe explodieren lassen. Allein im Dezember hat das FBI 2,8 Millionen Zulassungsanträge geprüft. Die muss jeder stellen, der eine Waffe kaufen will. 2012 habe alle Rekorde gebrochen, so das FBI. Viele Leute wollen jetzt halbautomatische Schnellfeuerwaffen kaufen. Aus Angst, die Regierung könnte den Verkauf genau solcher Waffen einschränken oder sogar verbieten. Bei uns sind sie ausverkauft. Wie die Schulen besser schützen? Diese Frage spaltet Amerika. Bewaffnete Polizisten an jeder Schule fordert die Waffenlobby. Ein Verbot der Schnellfeuerwaffen, die Waffengegner. Bis Ende Januar soll Obamas Taskforce einen Vorschlag erarbeiten. Doch ob der wirklich eine Gesetzesänderung bringt? Der Druck auf die Politik war jedenfalls selten so groß wie nach dem Amoklauf von Newtown.
Vor der Küste Alaskas droht eine Umweltkatastrophe. Dort ist die Ölplattform Kallak mit mehr als 500.000 Liter Diesel an Bord auf Grund gelaufen. Jetzt wurden Experten auf der Plattform abgesetzt, die prüfen, wie die Kallak am besten geborgen werden kann. Die Bohrinsel des Shell-Ölkonzerns hatte sich bei Sturm von Schleppern losgerissen und war anschließend vor den Kodiak-Inseln havariert.
Die gestrandete Ölplattform Kallak an der Küste Alaskas, eine schwimmende Zeitbombe in schwerer See. Ein Hubschrauber der US-Küstenwache konnte bei etwas günstigeren Wetterbedingungen inzwischen ein Expertenteam absetzen. Es soll erkunden, wie der stählerne Koloss geborgen werden kann. Der britisch-niederländische Eigentümer Shell beteuert, es gebe bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Öl ausgelaufen ist. Die 1983 gebaute Bohrinsel hatte sich auf dem Weg zu Wartungsarbeiten vom Schlepper losgerissen. In ihren Tanks 570.000 Liter Diesel und 45.000 Liter Öl. Die Kallak hat einen Tiefgang von 12,5 Metern und ist 81 Meter breit. Wir wollen die Kallak genau untersuchen. Oberste Priorität hat dabei die Sicherheit unserer Leute und natürlich der Umwelt. Wir wollen sicher gehen, dass es kein Leck gibt. Im Moment sind wir ziemlich sicher, dass nichts ausläuft, aber in Alaska ist immer das Wetter entscheidend. Ein Firmenvideo auf Shells Internetseite soll zeigen, dass der Ölkonzern vorbereitet ist auf Havarien im Golf von Alaska. Selbst wenn Öl austrete, sei dies durchaus beherrschbar, so die Behauptung. Umweltschützer befürchten dagegen eine Katastrophe für das empfindliche Ökosystem der Region. Die Ausbeutung der reichen Ölvorkommen Alaskas ist politisch hoch umstritten. Erst vor gut 4 Monaten hatte Präsident Obama die Bohrungen genehmigt. Nun droht Amerika ein neuer Streit über die richtige Balance zwischen den Interessen der Ölkonzerne, dem Umweltschutz und dem Ziel, die USA energieunabhängig zu machen.
US-Präsident Obama hat das Kompromisspapier zum Haushalt unterzeichnet und damit das entsprechende Gesetz offiziell in Kraft gesetzt. Demokraten und Republikaner hatten lange um eine Lösung gerungen. Die Einigung sieht unter anderem Steuererhöhungen für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von mehr als $450.000 vor. Drohende Ausgabenkürzungen wurden um 2 Monate verschoben. Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich im zurückliegenden Jahr im europäischen Vergleich als stabil erwiesen. Erst zum Jahresende machte sich die schwächelnde Konjunktur bemerkbar. Wie die Bundesagentur mitteilte, waren im Dezember insgesamt 2.840.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. 88.000 mehr als im November und etwa 60.000 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Quote stieg auf 6,7%.
Zulieferer und Lastwagenbauer spüren es als Erste. Die Konjunktur verliert an Schwung. Die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, steigt. Im Dezember arbeiteten bundesweit rund 72.000 Arbeitnehmer kurz. Zusätzlich haben Firmen wie hier MAN für weitere 45.000 Beschäftigte vorsorglich Kurzarbeit angekündigt. Dennoch blickt die Bundesagentur positiv auf den Arbeitsmarkt im neuen Jahr.
Wir erwarten bei der Arbeitslosigkeit, dass wir entgegen dem Jahr 2012, wo wir knapp unter 2,9 liegen, Millionen Menschen arbeitslos, dass wir etwas über 2,9 Millionen Menschen liegen.
Es sei gelungen, immer mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen. Der Wermutstropfen für den BA-Chef, viele sind ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse oder Teilzeitstellen.
Wir beurteilen das so, dass das eine gute Entwicklung ist, wenn Menschen die Chance haben, aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu kommen. Wir sehen es als eigene Aufgabe an, dass man aus dieser Beschäftigung in das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, also eher Vollzeit, eher unbefristet, kommen kann.
Der zweite gute Vorsatz im neuen Jahr. Die Bundesagentur will die Vermittlung von Fachkräften verstärken. Dafür setzt sie mehr auf das Internet und die Mitarbeitersuche in sozialen Netzwerken.
Die andauernde Schuldenkrise in Europa hat auch Auswirkungen auf den deutschen Automarkt. Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt 3,1 Millionen Wagen neu zugelassen. Das sind knapp 3% weniger als 2011, teilte der Verband der Automobilindustrie mit. Nach Einschätzung von Experten wird der Pkw-Markt in ganz Europa auch in diesem Jahr weiter schrumpfen.
Das Autojahr 2012 endete mit schlechten Nachrichten. Opel stellt in 3 Jahren die Produktion in seinem Traditionswerk in Bochum ein. Und auch Ford schließt in Europa 3 Standorte. Für Experten ist klar, viele Firmen haben sich zu sehr auf den europäischen Markt gestützt. Und für den sind auch die Aussichten für 2013 schlecht.
Wir haben in Westeuropa natürlich die Situation mit der Schuldenkrise. Viele Länder, vor allem auch große Länder wie Spanien, Frankreich, Italien, sehen wir deutlich rückläufige Absatzzahlen, von Griechenland, Portugal ganz zu schweigen. Und das macht natürlich auch allen Herstellern große Sorgen.
Richtig rund läuft es dagegen für die Autofirmen in China. Erstmals überholte der chinesische Markt den europäischen. Jahrelang lagen die Neuzulassungen unter denen von Europa. 2012 wurden dann aber 13,2 Millionen Autos in China zugelassen, in Europa hingegen nur noch 12,5 Millionen. Und nur 1/3 der Pkw-Fertigung in China selbst sind rein chinesische Fabrikate. Die Käufer verlangen vor allem Premium-Modelle. Deshalb profitieren vom Boom deutsche Marken wie Audi, Mercedes und BMW.
Die Deutschen waren hier sehr frühzeitig am Ball. Das zahlt sich jetzt aus. Wir haben 22% Marktanteil in China im letzten Jahr erreicht.
Trotz der neuen Märkte, die Hersteller wollen auch nicht die deutschen Kunden verlieren. Deshalb gehen die Experten auch in diesem Jahr davon aus, dass es Preiskämpfe geben wird. Mit günstigen Angeboten für die Kunden.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Unter anderem ein Videogespräch mit dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer. Die Tat hat in Indien einen Proteststurm ausgelöst. 5 Männer, die eine Studentin vergewaltigt haben sollen, sind heute in Neu-Delhi unter anderem wegen Mordes angeklagt worden. Die 23-Jährige wurde missbraucht, mit Eisenstangen traktiert und aus einem Bus geworfen. Am Wochenende war sie ihren Verletzungen erlegen. Seit Tagen gehen Tausende in Indien auf die Straße. Sie werfen dem Staat vor, zu wenig zum Schutz von Frauen zu tun.
Die Demonstranten könnten zufrieden sein, denn die mutmaßlichen Täter sind angeklagt. Aber trotzdem ist für sie ein schwarzer Tag, denn Zehntausende anderer Opfer, sagen sie, warten noch immer auf einen Prozess. Ich fordere, alle Fälle sollen schnell vor Gericht. Wir wollen nicht, dass es wieder geschieht und erst dann reagiert wird. Ein Schnellgericht soll im aktuellen Fall urteilen. Das heißt, jeden Tag außer Sonntag wird verhandelt. 1000 Seiten Anklage liegen vor. Die Vorwürfe lauten Mord, Entführung, Vergewaltigung. Sogar die Todesstrafe droht. Und auch die regierende Kongresspartei macht Druck. Ich bin sicher, das Gericht wird so schnell wie möglich entscheiden und die Täter sollten die maximale Strafe bekommen. Der Fall wühlt Indien auf, denn das Opfer stammt aus der Mittelschicht. Mitten in Delhi stiegen die junge Frau und ihr Freund in den Bus der Täter. Diese wohnten nur wenige hundert Meter entfernt in einem Slum. Einer von ihnen war Busfahrer. Angetrunken sollen sie durch die Stadt gefahren sein mit einem Bus wie diesem. Selbst Anwälte sprechen von einem abscheulichen Verbrechen. Keiner von ihnen war bereit, die mutmaßlichen Täter freiwillig zu verteidigen. Jetzt wird ein Pflichtverteidiger gesucht. Dann könnten die Angeklagten gehört werden. Wann das Urteil fällt, ist nicht abzusehen. Nicht mal drei Wochen nach der Tat liegt die Anklage bei Gericht. Das ist ungewöhnlich. Oft werden Fälle verschleppt. Vergewaltigte Frauen von Richtern oder Polizisten nicht ernst genommen. Ob die Proteste auf den Straßen da etwas ändern können, ist noch nicht entschieden.
Nach jahrelangem Einsatz für ein unabhängiges Baskenland will sich die Partei Batasuna auflösen. Das erklärten Vertreter im französischen Bayonne. Die baskisch-nationalistische Partei ist in Spanien seit 2003 verboten. In Frankreich war sie noch aktiv. Batasuna galt als politischer Arm der baskischen Untergrundorganisation ETA. Sie hatte vor gut einem Jahr ihren bewaffneten Kampf für einen eigenen baskischen Staat für beendet erklärt.
Nach mehrtägiger Behandlung ist US-Außenministerin Clinton aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 65-Jährige wurde von ihrer Familie aus der Klinik in New York abgeholt. Clinton war dort wegen eines Blutgerinnsels im Kopf behandelt worden. Die Ärzte rechnen damit, dass sie wieder vollständig gesund wird. Clinton hatte schon vor Monaten ihren Rückzug als Außenministerin angekündigt.
Kurz vor Weihnachten war der SPD-Politiker Peter Struck gestorben. Heute nahmen Angehörige, Freunde und Politiker auf einer Trauerfeier Abschied. Dabei würdigten sie Struck mit sehr persönlichen Worten. Die Bundeswehr gab dem früheren Verteidigungsminister ein großes militärisches Ehrengeleit. Die Trauerfeier fand in Strucks Heimatstadt Uelzen statt.
Es ist ein bewegender Abschied. Draußen vor der Kirche, Anteilnahme von Nachbarn, Motorradfreunden und Uelzener Bürgern, die einfach so vorbeigekommen sind.
Er war sehr beliebt, er war ein sehr korrekter Politiker, muss ich sagen.
Er hat also Menschen angenommen, sie ernst genommen, er hat zugehört, aber er hat dann auch klar gesagt, wo es lang geht.
Auch in der Kirche aufwühlende Momente. Militärische Ehren für den ehemaligen Verteidigungsminister.
Peter Struck trat authentisch in der Bundeswehr auf und er trat authentisch für die Bundeswehr ein. Er war ein Typ, knorrig, rau, herzlich, direkt, humorvoll, auch scharf.
Fast 30 Jahre lang war Struck engagierter Parlamentarier. Danksagungen für Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Ein Glücksfall für die Demokratie, das betonten alle Redner.
In den Dienst dieser Demokratie hat sich Peter Struck gestellt, ein Leben lang und an manchen Tagen vielleicht über seine Kräfte hinaus.
Vor zwei Wochen war Peter Struck an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Der Fernsehmoderator und Rundfunksprecher Elmar Gunsch ist tot. Er starb in Frankfurt am Main im Alter von 81 Jahren. Seine weiche Bassstimme machte den gebürtigen Österreicher unverwechselbar. Gunsch moderierte mit Caroline Reiber die Volksmusiksendung Lustige Musikanten und war Wetterfrosch im ZDF. Er arbeitete auch für mehrere ARD-Hörfunksender und als Hörbuchsprecher. Deutschlands Skispringer gehen in geschlossener Teamstärke beim dritten Wettbewerb der Vierschanzentournee an den Start. Bester DSV-Athlet war bei der Qualifikation in Innsbruck heute Richard Freitag, der auf Rang 7 landete. Severin Freund, der am Wochenende gut begann, wurde nur 21.
Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat zum Auftakt des Weltcups in Oberhof Platz 3 belegt. Vor fast 20.000 Fans und bei widrigen Bedingungen war Startläuferin Tina Bachmann zwar gestürzt, konnte dennoch als Dritte an Miriam Gössner übergeben. Die 22-Jährige schoss zwei Strafrunden, verbesserte Deutschland aber dank starker Laufleistung dennoch auf Platz 2. Franziska Hildebrand und Schlussläuferin Nadine Horchler waren läuferisch nicht in der Lage, die Spitze anzugreifen. Deutschland wurde Dritter hinter der Ukraine und Frankreich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 4. Januar.
Feuchtmilde Meeresluft staut sich an den Nordrändern des Erzgebirges und der Alpen, wo es ergiebig regnen kann. In Südostbayern sind bis Samstagabend örtlich über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht gibt's viele Wolken und gebietsweise Regen im Nordosten, zum Teil aufgelockert und dort auch morgen zunächst noch Wolkenlücken. Sonst fällt in der Osthälfte verbreitet Regen, der vor allem im Stau des Erzgebirges und der Alpen teilweise ergiebig ist. Richtung Westen regnet es nur hier und da etwas. Der Wind bläst mäßig bis frisch, in der Nordosthälfte auch stürmische, auf den Bergen und an der See Sturmböen, in exponierten Gipfellagen orkanartige Böen. Heute Nacht 1 Grad im Bayerischen Wald bis 10 am Niederrhein. Dort morgen bis 12, am Alpenrand um 5 Grad. Auch am Samstag viele Wolken, im Osten und Südosten weitere Regenfälle, im höheren Bergland viel Neuschnee. Ab Sonntag dann nur noch wenig Regen und vor allem im Südwesten gelegentlich Sonnenschein.
Um 22.30 Uhr melden wir uns wieder mit Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: Anklageerhebung, wie die Vergewaltigung Indiens Gesellschaft verändert und warum Eltern in Sachsen seit September illegal Schule machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.